Meine Damen und Herren, wir sind hier erneut angetreten, um uns nette, launige oder interessante Anekdoten aus der Spielebranche erzählen zu lassen. Und ich bin extrem froh, einen guten Branchenfreund hier zu haben, den Jason Born von Hamburg, meine Damen und Herren. Paul Kautz, derzeit noch Communications Manager bei Capcom. Er verrät nicht, was er im nächsten Jahr so treibt. Es ist uns auch aber wurscht, er soll Anekdoten erzählen. Paul, grüß dich.
Moinsen. Ich kann natürlich jetzt direkt verraten, was ich nächstes Jahr mache. Ich plane endlich meine Karriere als Frisurenberater der Queen.
Ja, das ist super.
Ja. Hier hört ihr es zuerst.
Dazu muss man wissen, man sieht ihn ja nicht, man hört ihn ja nur. Paul Kautz ist, was das Thema Haare angeht, selber so ein bisschen unterfinanziert.
Aber ich habe eine sehr haarige Stimme.
Ja, das stimmt, ganz genau. Viel mehr Menschen kennen dich wahrscheinlich noch als ehemaligen Redakteur von 4Players, falls den Leuten dein Name bekannt vor, aber sie gerade senken so, Capcom, okay. Wunderbar. Ich bin gespannt, ja, wir können ja eigentlich sogar, diese Jason Bourne-Nummer ist ja eine Anekdote in sich, die kann ich kurz zum Einstieg erzählen, ja. Also Paul und ich, wir waren ja mal gemeinsam auf einem Event bei Vivendi war das damals, ne, und die haben das Jason Bourne-Spiel gemacht. Und die haben die ganze Zeit darauf rumgeritten, dass ja alles eine Waffe ist für Jason Bourne. Und es hatte eigentlich als einzig geiles Feature diese coolen Takedown-Moves. Und die fanden wir ja immer richtig geil. Und wir haben dann ewig und drei Tage, also erstens haben wir dann jeweils festgestellt, dass wir ja eigentlich ja der wahre Jason Bourne sind. Und haben daraus einen endlosen Running Gag gemacht. Das heißt, wir haben uns irgendwo, also weiß ich nicht, auf der Tokyo Game Show haben wir uns irgendwo an so einem Merchandise-Stand getroffen und du hattest so ein Plüschtier in der Hand. Und es war dann sofort so, ey, die Waffe runter.
Ja, irgendwann waren wir tatsächlich auch so weit, dass halt wirklich jedes Nutztier, jeder Haushaltsgegenstand offensichtlich Teil von Jason Bourne war. Weil, ich meine, hallo, alles ist eine Waffe.
Alles ist eine Waffe.
Ja, ich habe neulich auch einen meiner Hasen als Nunchuk benutzt, einfach weil ich kann.
Ja, das ist super. Ah, oh, du hattest in den Häschen, das hieß Godzilla, beste Haustiername ever. Ist Ruhe in Frieden inzwischen, glaube ich. Ist Ruhe in Frieden.
Ja, Godzilla ist schon seit ein paar Jahren tot. Aber wir haben jetzt einige neuen Hasen.
Aber ein Kaninchen namens Godzilla, das ist bis heute noch ungeschlagen. Das ist fantastisch, muss ich sagen. Weißt du noch übrigens, das habe ich, glaube ich, irgendwann in einem Podcast schon mal am Rande erwähnt. Weißt du noch, wir haben deinen ehemaligen Chef, wir haben Jörg Leubel von 4Players, haben wir mal in den Wahnsinn getrieben, als wir zu dieser Sony-Geschichte mit der PS3 gefahren sind. Da sind wir in Tokio mit dem Bus zum Sony-Headquarters gefahren, standen in diesem Megastau. Die Fahrt hat 2 Stunden gedauert und ich glaube, wir haben diesen Jason Bourne-Running-Gag die vollen 2 Stunden durchgezogen und es war wie in die unglaubliche Reise mit einem verrückten Flugzeug, weißt du, wo er immer diese Kriegsgeschichten erzählt und die Leute neben ihm wollen sich anzünden und ich glaube, Jörg war kurz davor.
Das ist durchaus möglich. Allerdings sollte dazu auch noch gesagt werden, dass die Strecke irgendwie, für die wir 2 Stunden gebraucht haben, glaube ich, gefühlt 400 Meter war oder sowas. Aber die wollten es halt auch aus Prinzip nicht rauslassen. Also ich glaube einfach, dieser Bus war halt irgendwie von Microsoft subfinanziert, dass sie halt einfach verhindern wollten, dass die Leute vorab einen Blick auf die PS3 werfen sollten.
Die haben wahrscheinlich die gesehen, weißt du, wie die Demo-Version von Leer aussah und haben gleich gesagt, hier komm. Nimm mal den langen Weg, nimm mal die Panoramastrecke über den Highway, bitte.
Oh Gott, leer. Oder halt auch die erste Fassung von Motorstorm, die halt irgendwie gefühlt mit 2 Frames pro Sekunde lief. Meine Fresse.
Ja, und vor allem, weißt du noch, man hatte ja diesen Trailer im Hinterkopf, wo die Reifen noch diese coolen Spuren im Matsch hinterlassen haben und so. Also das war bei der ersten Version von Motorstorm und auch bei der finalen Version von Motorstorm nicht mehr so 100%, so wie in dem Video.
Nee, aber war nichtsdestotrotz ein toller Trip. Also aus mehreren Gründen. Zum einen war das natürlich halt, wenn ich mich recht entsinne, war das 2006, war das die allererste Möglichkeit für Gaijins tatsächlich Hand an die PS3 anzulegen. Und wir wurden ja seinerzeit direkt von Sony in den Sony Tower eingeladen, wo halt diese Prototypen rumstanden, neben Ken Kutaragi und Julian Eggebrecht, der halt auch voller Enthusiasmus in der Brust Leia präsentiert hat. Und ich weiß noch ganz genau, das war mein allererstes Mal in Tokio. Ich bin mit Jörg unterwegs, war alles super. Der Kulturschock hat eklatante Eindrücke hinterlassen. Und wir nähern uns der Makuhari-Messe, wo die Tokyo Game Show stattfindet. Und die erste Person, nachdem wir die Eingangstüre passiert haben, die erste Person, die mir entgegenkommt, bist du.
Das war bestimmt schön.
Du fliegst irgendwie 12.000 Kilometer an das andere Ende der Welt. Und wer kommt dir entgegen?
Und er hatte sogar sein Badge schon.
Und du hattest vor allen Dingen auch einen sehr schlecht sitzenden grauen Anzug an, das weiß ich auch noch.
Oh ja, den habe ich sehr lange besessen und getragen. Ja. Da gibt es unfassbar peinliche Fotos auch mit mir und diesem grauen Anzug.
Ja, Ich habe sie alle.
Das Schlimmste davon hast du nicht. Das ist nämlich, das hat der Götz gemacht. Da habe ich, wir hatten ja mit Krawall auf der Games Convention hatten wir ja einen Stand. Und wie das nun mal so ist, ne? Ich, als anpackender Chef habe ich dann hinterher da gesaugt. Nach dem Standaufbau sieht es ja da immer erstmal aus wie Sau und dann muss man halt sauber machen, bevor da Leute hin dürfen. Es gibt ein Foto, wie ich halt da stehe, habe diesen scheiß Anzug noch an, weil ich wahrscheinlich vorher auf irgendeiner PK gewesen bin oder sonst irgendwas. Und mit dem Staubsauger im Anzug den Stand sauge und ich habe die beschissenste Frisur der Welt auch noch. Das ist grauenvoll. Das ist ein so entsetzliches Foto. Ich bin echt froh, dass ich es selber nicht mehr greifbar hätte. Es ist echt grauenvoll. Also es ist halt so, ich habe ja eigentlich Locken. Und inzwischen habe ich halt extra kurze Haare, damit es nicht mehr zur Geltung kommt. Und damals habe ich sie halt auch länger getragen. Und wenn die nass geworden sind, weil es geregnet hat, oder wenn ich zu wenig Zeit hatte, die in irgendeiner Form mit Gel oder so zu bändigen, oh, es ist so grauenvoll. Ich sehe echt aus wie aus so einem Jugendroman von Enid Blyton, so das handgezeichnete Cover, nur in einem schlechten grauen Anzug. Das Grauen und mit einem Staubsauger in der Hand. Das ist furchtbar. Das ist
wirklich ich bin allerdings sehr enttäuscht, dass du seinerzeit in Las Vegas nicht diese lange Lockennummer abgezogen hast. Ich meine, offensichtlich hat Carrot Top damit genau dieser Scheiße jetzt einen gigantischen Erfolg gefeiert. Das hättest du sein können.
Hallo? Stell dir mal vor, Paul, wenn wir nur jetzt hier, keine Ahnung, 20, 30 Millionen im Jahr verdienen würden, dann müssen wir uns ganz schön einschränken. Okay, aber jetzt hier, ne, langes Vorgeplänkel, Herr Kautz, erzählen Sie uns mal eine geile Geschichte, eine Kriegsgeschichte aus Ihrem Veteranenleben in der Spielebranche, bitte.
Okay, na gut. Ich sollte vielleicht dazu mehr sagen, ich bin jetzt schon seit über 18 Jahren in der Branche und dementsprechend bin ich auch schon alt und mein Gedächtnis lässt natürlich radikal nach. Deswegen muss ich halt ein bisschen weiter ausholen. Eine meiner liebsten Geschichten tatsächlich ist, entspringt dem Anfang meiner Redakteurskarriere. Und zwar, es war das Jahr 1999. Auf jeden Fall, 1999 hat Ravensburger Interactive, auch das wieder viele Fragezeichen, nehme ich an, nach Moskau geladen. Und zwar, Fishtank Interactive, das war eine Unterfirma von Ravensburger Interactive, sowas. Und die haben eingeladen nach Moskau zur Präsentation des Spiels Evil Islands. So. Auch das, völlig zu Recht, erinnert sich kein Schwein mehr daran, weil irgendein Strategie-Scheiß. Und wir waren, wenn ich mich recht entsinne, für 5 Tage dort eingeladen und das Spiel an sich spielte, glaube ich, exakt 2 oder 3 Stunden lang davon eine Rolle. Alles andere war halt so mehr oder weniger Freizeit. Und diese Art von Freizeit haben wir halt, wie man das in Russland so macht, mit Paintball und Alkohol verbracht. Und die Kombination aus beiden war tatsächlich wunderbar. Wir wurden halt irgendwie, ich glaube, das waren so 20 oder 30 Journalisten, die von Fishtank, wurden wir alle in 2 Busse gestopft und dann mit absurdem Vollgas irgendwo in die Moskauer Pampa gefahren, wo dann halt irgendwie so ein Waldstück abgesperrt war. Und da haben wir dann gegen die Entwickler von Neval Interactive, den Entwicklern von Evil Islands, bis in die Puppen, und damit meine ich halt wirklich, bis die Sonne untergegangen war und du dich im Prinzip nur noch durchtasten konntest, Paintball gespielt, wie die Wahnsinnigen. Da habe ich 2 Lektionen gelernt. Erstens, wenn dich so ein Paintball trifft, das tut scheiße weh, selbst wenn du einen gestärkten Anzug kriegst. 2. Lektion, spiel niemals gegen Russen im dunklen Wald Paintball, du kannst nur verlieren. So. Und nichtsdestotrotz, dann hinterher haben wir uns halt da getroffen, am Rande des Waldes, da wurde halt so ein gigantisches Schaschlik für alle aufgebaut, waren insgesamt, glaube ich, 40 oder 50 Leute mit den Entwicklern dann. Und aus dem Nichts erschien auch Wodka, selbstverständlich. Und es hat keine 2 Stunden gedauert, da waren wir alle Freunde und Brüder. Ein sehr schöner Abend. Aber die eigentliche Anekdote, auf die ich hinaus wollte, Entschuldigung, ich muss halt immer so ein bisschen Anlauf nehmen.
Genau, die eigentliche Anekdote, auf die ich hinaus will, spielt 20 Jahre später in Bremen.
Richtig. Nein, es geht darum, am nächsten Abend sind wir zu dritt aufgebrochen vom Hotel, weil wir uns den Roten Platz ansehen wollten. Weil wir dachten, wenn wir schon in Moskau sind, gucken wir uns auch den Roten Platz an. Ich weiß noch, Thomas Werner war dabei, seinerzeit noch von... Gab es die PC Player noch? Ich weiß nicht. Kann die PC Player noch gewesen sein oder PC Powerplay, irgendwas davon. Thomas Werner war auf jeden Fall. Beim zweiten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das Martin Deppe war oder Andreas von Lepel, einer von beiden. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sind einfach losgetigert, haben uns so grob vom Hotelier zeigen lassen, wo der rote Platz ist und sind halt gestiefelt. Und irgendwann stellen wir fest, scheiße, es wird immer dunkler hier. Eigentlich sollst du, wenn du dich dem Moskauer Kern näherst, immer heller werden. Und ich spreche Russisch. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann da getraut, einfach mal so ein paar Straßenschilder zu lesen und dann halt irgendwie den Stadtplan, den wir mit hatten, so da so ein bisschen die Geografie-Magie wirken zu lassen. Und da ist dann aufgefallen, Scheißendreck, wir sind jetzt echt eine Stunde lang komplett in die falsche Richtung gelaufen. So, haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und just in diesem Moment hält direkt vor uns ein Polizeiauto. Dachte ich mir, na gut, Fragen kannst du ihn. So bin ich halt so hin, ja, schönen guten Tag hier, wir sind Deutsche, wir würden gerne zum Roten Platz. Wie kommen wir denn am besten dahin? So, da hat uns der gute Mann am Steuer so ein bisschen von oben bis unten gemustert, gesagt, was soll's, steigt ein, ich fahre euch hin. Und da saßen wir also zu dritt hinten auf dem Rücksitz auf kugelsicheren Westen, während der Fahrer mit locker 120 km/h durch die Moskauer Innenstadt gebrettert ist, Fenster auf, Kippe im Maul, irgendwelche russischen Folklore-Rock, aber bis auf 11 gedreht. Und auf dem Beifahrersitz sitzt sein Kollege mit einer scharfen MP in der Hand. So. Und in dieser Konstellation zischen wir durch die Moskauer Nacht. Wir sitzen halt wirklich da hinten und denken, scheiße, 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 was haben wir jetzt gemacht? Aber das war halt wirklich, der war einfach nur freundlich. Der hat uns halt einen Kilometer vor dem Roten Platz einfach wieder rausgelassen. Gesagt, okay, hier ist der innere Ring, hier weiter kann er nicht reinfahren. Schönen Abend noch, tschüss. Und dann ist er weggepfeffert. Und dachte, scheiße, was ist da gerade passiert? Der hätte sonst was mit uns machen können. Theoretisch hätten jetzt halt irgendwie unsere inneren Organe schon auf dem Weg nach Ungarn sein können. Aber nee, der war einfach nur freundlich. Und das haben wir dann genutzt und sind halt einfach nach Moskau reingegangen. Wir haben den Roten Platz gesehen, haben irgendwie noch eine coole Bar entdeckt. Und am nächsten Morgen war dann Abflugzeit und Thomas Werner war weg. Wo der war. Das ist halt irgendwie die gute Alex Wankum, die PR-Managerin von Fishtank Interactive. Das schub schon totale Panik, weil irgendwie wir mussten halt in den scheiß Bus, der uns zum Flieger bringt. Und der Thomas Werner war nicht da. Und irgendwie ist rumgelaufen, überall geschaut. Ich meine, das war ja damals noch eine Zeit, wo kein Mensch ein Handy hatte. Und dann irgendwann, kurz bevor sie sich angefangen hat, alle Haare auszureißen, kam Thomas Werner fröhlich pfeifend um die Ecke des Hotels. Er hat halt irgendwie da in der Nacht, wo wir in der Bar waren, da irgend so eine Tusse kennengelernt und hat mit der die Nacht verbracht und dachte, oh, komm ich halt am nächsten Morgen zurück, wenn es mir gerade passt.
Aber das sind, ey, russische Pressetrips. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, deswegen kommt nur die Kurzfassung nochmal, aber ich war ja mit Buka auch mal in Moskau. Und also erstens, ich habe ja nicht deine gute Osterziehung genossen, deswegen spreche ich natürlich kein Wort Russisch und kann auch diese Schrift da nicht lesen. Das heißt, es ist erstmal total irritierend, dort zu sein. Also so wie es halt auch in Tokio ist, wenn du irgendwo bist, dann das ist alles nur noch Bahnhof für dich. Und da sind wir ja dann hinterher mit einem Schlafzug im Schlafwagenabteil von Moskau nach St. Petersburg gefahren.
Oh, wie geil.
Ja, und das war wirklich abgedreht. Ey. Und da haben sich natürlich auch alle auf der Fahrt nach St. Petersburg haben sich total alle abgeschossen.
Ja,
und
natürlich.
Der eine Typ von Gamers Hell hat halt verpennt, als wir da angekommen sind. Und alle standen am Bahnsteig. Ja, der Typ, der mit ihm im Abteil war, meinte so, ja, der wollte nur noch seinen Schuh suchen. Dann fuhr dieser Zug halt weiter. mit ihm drin. Und der rief dann, da gab es zum Glück schon Handys, der rief dann später den Chef von Buka halt an, der mit auf diesem Trip mitgekommen war und war in irgendeinem Wartungsbahnhof 20 Kilometer entfernt und musste abgeholt werden.
Oh, die arme Sau. Ja. Der tut mir richtig leid.
Aber Schwein gehabt sozusagen, also Glück im Unglück, weil er war der Einzige aus der Gruppe, der Russisch konnte, weil er russische Eltern hatte. Ja.
Okay, na immerhin. Ansonsten hat er direkt irgendwie ausgeweitet und
also jeder hat andere von uns wäre wahrscheinlich total durchgedreht. Oh Gott, ey, was für eine Horrorvorstellung. Und übrigens Scheiße. Das mit dem Polizisten. Ich war auf einer Party von Rockstar Vienna und hatte da den Chris Schmitz getroffen, den Podcast-Hörern auch bekannt. Der war mal als Experte bei unserer Folge zu Star Citizen drin. Und der Chris Schmitz hat damals mit Cauldron, einen Entwickler, ich glaube Serben sind das? Kann es sein, dass die Aserien sind, Cauldron?
Ja, irgendwo da in den Balkan standen. Ich erinnere mich an die. Die hatten so einen merkwürdigen Shooter, Cauldron, irgendwas mit
Spion. Genau. Das war so irgendwas mit Mutanten-Dingsbums. Der hieß damals auch noch anders. Egal, die haben gerade an dem Ding gearbeitet. Und der Chris hatte mir am Vorabend erzählt und meinte so, ja, wenn du willst, ich fahr da morgen hin. Das können wir uns auch noch anschauen. Und ich so, ja, warum nicht? Ne? Zwei Fliegen, eine Klappe. Und dann sind wir da hingefahren. Und Chris als Producer musste nur da bleiben. Und dann sollte mich jemand anders von denen zum Flughafen zurückfahren. Und das war halt genau das gleiche Ding. Dann haben sie mich halt einfach mit Ich glaube, es war ehrlich gesagt die Putzfrau, haben sie mich dann in das Auto gesetzt. Und dann fuhren wir halt zum Flughafen mit Menschen, mit denen ich mich nicht verständigen konnte. Und du sitzt dann auch in diesem Auto und sie fahren und sie fahren und sie fahren. Und du denkst halt auch so, wie weit war es eigentlich zum Flughafen? Um mich rum sind halt irgendwie nur weiße, weite Felder. Ja. Du denkst sofort an die Szene aus Der Pate. Ja. Take the gun, ja. And his liver and leave the cannoli. So.
Steig in der Wüste bitte aus und nimm halt diese Dose Öl mit. Wollen wir mal sehen, wie weit du kommst. Ja, genau. Ach, scheiße. Ja, nee, ich meine, du bist ja auch schon mittelewig in der Branche. Wir haben halt schon so viele Events mitgemacht und es hätte so viel radikal schief gehen können, aber es ist halt nie. Deshalb hat halt immer alles irgendwie geklappt.
Ja, dass wir noch leben, Glück. Das haben wir ja. nur der glücklichen Fügung zu verdanken.
Irgendwie schon, aber ich meine, letztendlich, da waren so viele geile Sachen bei. Kennst du die Geschichte mit Peter Weiß und den italienischen Alpen?
Erzähl sie.
Okay, es war auch noch zu Peter Joker-Zeiten, ich sollte vielleicht auch anmerken, vor Four Players war ich auch eine ganze Zeit lang beim Peter Joker, so falls das noch irgendjemand irgendwas sagen sollte. Und in dessen Auftrag hatte ich einige meiner schönsten Trips, unter anderem halt erwähnten Moskau-Trip. Und dann gab es auch noch den Trip an den Gardasee im Auftrag von Codemasters war das noch. Das Spiel, um das es ging, hieß No Fear Downhill Mountainbiking, wenn ich mich recht entsinne. War gar kein schlechtes Spiel. War halt so ein
Mountainbike. Aber du weißt, es ist eine alte Zeitgeschichte, wenn jemand wegen No Fear Downhill Mountainbiking auf ein Event gefahren ist.
Ja, das war damals hier zum ersten Ultima. Meine Güte, war das ein Trip bei Richard Garriott. Auf jeden Fall No Fear Downhill Mountainbiking und die Angie Kühband, ne, von Codemasters hat halt eingeladen, auch wieder 20, 30 Redakteure zum Mountainbiking an den Gardasee. So, und wie schlaue Süddeutsche wissen, ist vor dem Gardasee erstmal noch dieser Berg. Und dann wurden wir halt einfach auch wieder in Busse gekarrt und haben oben auf dem Berg unsere Mountainbikes gekriegt, so eine kurze Einweisung von einem Mountainbiker, einem professionellen. Und dann, so passt auf, ihr fahrt jetzt einfach 20 Kilometer da runter und dann ist da dieser Ort namens Lago di Garda und dann treffen wir uns wieder. Viel Spaß.
So. Was soll schon schief gehen, wenn man Redakteure einfach mal auf ein Mountainbike setzt in den Bergen?
Natürlich, was kann schon schief gehen? Und es war total absurd, weil du bist halt zum Teil an Abhängen vorbeigefahren, die komplett ungesichert waren, wo es dann halt einfach mal hunderte Meter abwärts ging. Und du ziehst dann halt, keine Ahnung, mit 20, 30 km/h runter und du hast am Anfang auch gesagt, benutz nicht so oft die Bremse. Denn wenn du so oft die Bremse benutzt, dann geht es tierisch auf die Handmuskeln und irgendwann kannst du nicht mehr bremsen. Und wie ich sehr schnell feststellen musste, das war kein Spruch. Sondern wenn du halt so total vorsichtig runterfährst und erstmal schön vorsichtig und dann irgendwie, wenn du das 10, 20 Mal gemacht hast, auf einmal merkst du, scheiße, die Hand verkrampft wie Sau und ich würde jetzt wahnsinnig gern bremsen, bevor ich hier in meinen brennenden, explodierenden Tod stürze. Und auf jeden Fall, das ging dann irgendwie, die Runterfahrt hat tierisch viel Spaß gemacht und irgendwann treffen wir uns halt unten, 2 Stunden später oder so und dann so ein Durchzählen, Knut Goller da, ja, Michael Galuschka da, okay, wo ist denn Peter eigentlich? Oh, hallo? Der gute Peter Weiß, ich weiß nicht, für was für ein Magazin er damals geschrieben hat, der hat gefehlt. So, ich wusste, wir sind halt alle gemeinsam gestartet, der ist auch noch eine Weile dann hinter mir hergefahren, aber dann irgendwann war er einfach weg. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet, kein Peter weit und breit. Und so langsam fing man an, sich Sorgen zu machen. Und dann hat dann halt der Trainer gesagt, okay, pass auf, ich fahre da jetzt einfach wieder rauf. Mal gucken, vielleicht hat irgendwo so eine verwesende Leiche aufpicken oder so. Und da ist er allen Ernstes halt die Alpen wieder hochgefahren. Und irgendwann auf der Mitte der Strecke kam ihm halt Peter stinksauer entgegen, weil er sein Hinterrad 2-mal gesprengt hat. Ist halt genau wie ich, war Peter zu dem Zeitpunkt ein bisschen voluminöser, als es heute ist. Und wir hatten jeweils, glaube ich, 1 oder 2 Ersatzschläuche mit. Und er hat halt tatsächlich einfach seine Schläuche gesprengt. Der konnte irgendwann nicht mehr fahren. Und hat halt einfach sein Rad den Berg runtergeschoben. Das hat halt einfach ewig gedauert. Und er war so angepisst, das weiß ich noch. Aber naja, war ein guter Trip.
Das ist aber auch so, früher wurden Presseevents, glaube ich, noch so kalkuliert. 20 nehmen wir mit, 18 Rückflugtickets werden gebucht.
Ja, das ist halt, ich meine, schlussendlich, Redakteure sind ja ohnehin nur Wegwerfware. Ja. So auf den Einzelnen kommt es dann auch nicht so
an. Das ist ja nachwachsender Rohstoff eigentlich. Also ja. Das macht man ja jetzt nicht unbedingt.
Schlussendlich, ich meine, gerade um die Jahrtausendwende, da gab es halt so ein paar komplett absurde Trips. Ich meine, damals offensichtlich saß das Geld ja auch noch viel lockerer. Halt gerade zur New Economy Zeit, da wurde ja Geld gepumpt ohne Ende. Und dann halt wirklich für total bescheuerte Spiele absurd aufwendige Events gemacht. Ich meine, du warst ja auch mit in Las Vegas zum Beispiel, halt auf dem Midway Gamers Day.
Ah, Midway.
Wen haben wir damals betrunken interviewt? War das Ed Boon? Weißt du es noch?
Also Ed Boon war der, da habe ich mich, nee, wir haben, weißt du, wo wir zusammen waren, war glaube ich dieser This is Vegas-Typ.
Oh, stimmt.
Den wir im Grunde genommen immer nur Varianten der gleichen Frage gestellt haben, nämlich, glauben Sie echt, der Scheiß verkauft sich?
Das ging zu dem Zeitpunkt ja auch nicht anders, weil Midway hat ja den großen, großen Fehler gemacht, die Bar vorher zu öffnen und die Bar offen zu machen.
Ja.
Da gab es ja nur das harte Zeug.
Ja, vor allem, die haben ja dann, das haben sie dann mitten im Event, mussten sie das ja dann einschränken, weil irgendwelche Assel echt hingegangen sind und sich dann halt den allerteuersten so Johnny Walker Blue Label Scheiß bestellt haben, der halt in so einem Las Vegas Casino so viel kostet wie ein Kleinwagen pro Shot. Das war dann so zwischendrin, war das dann so ein, also ich weiß nicht, ich will ja nicht sagen, ne, aber es gab so ein paar Leute, die haben es ein bisschen übertrieben, also die Karte ist jetzt eingeschränkt.
Ja, auch völlig verständlich. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie die überhaupt die Idee kommen konnten, eine offene Bar zu machen. Ich meine, wir für unseren Teil, wir haben halt nur die Mojitos und irgendwie Long Island Ices getrunken und fanden das total witzig. Aber wenn du halt irgendwie anfängst, dir irgendwelche Rothschild-Scheiße zu bestellen, was du zu dem Zeitpunkt konntest, dann hättest du auch direkt vor Ort Midway in den Ruin treiben können. Ich meine, das haben sie ein Jahr später selbst geschafft. Aber ja, halt total bescheuert.
Ja, und dann halt echt noch so dieses unglückliche Line-Up. Ey, ich weiß es noch, es war hinterher so... Ja, das war nicht so toll, das auch nicht. Nee, das war leider nicht so toll.
Also ich weiß, Stranglehold war geil, das hat echt viel Spaß gemacht. Aber dann hatten die Anletzte noch die Chuzpe, dieses total absurde Hour of Victory zu präsentieren.
Ja, genau.
So dieses MeToo-Zweiter Weltkriegsgeschiss, das kein Mensch jemals haben wollte. Und dann haben die halt irgendwie so eine Bombennummer draus gemacht. Eieieiei.
Also es war auf jeden Fall so ein Ding, wo ich dann zurückgekommen bin und gedacht habe so, ja Mensch, Midway, das wird mir jetzt echt leid tun, was ich da schreibe über euch.
Ja, ja, das ist zum zweiten Midway Gamers Day haben sie uns ja gar nicht mehr eingeladen. Aus Gründen, ich weiß es nicht.
Nicht mehr. Ubisoft hat mich ausgeladen aus den ganzen nachfolgenden Vegas-Events. Das war schade.
Es gibt ja auch überhaupt keinen Grund für einen normalen Menschen, Klammer auf, außer Michael Costa, der aus irgendeinem Grund Vegas-Fan ist, Klammer zu, mehr als einmal nach Vegas zu fliegen. Wenn du Vegas 2 Tage und 2 Nächte gesehen hast, hast du alles gesehen.
Okay, also, das war's. Ich danke dir, dass du da warst.
War mir eine Riesenfreude.
Wie immer, ein Fest war es. Meine Damen und Herren, das war Paul Kautz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.
Tschüss.